Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast bei mir, und zwar die Birkenbiel-Lehrbeauftragte von Österreich, Roswitha Lackinger. Roswitha hat in ihrer Schulzeit, wie so oft, auch Schwierigkeiten gehabt beim Lernen und hat dann irgendwann systematisch das weiterentwickelt und entwickelt es bis heute weiter. Wie kann man besser lernen, wie kann man leichter lernen? Hallo Roswitha.
Hallo.
Fein, dass du die Zeit gefunden hast. Roswitha, ich sage am Anfang immer gern, stell dir kurz bitte nochmal vor, für die Leute, die dich noch nicht kennen, was machst du so, was tust du so, was sind deine aktuellen Projekte?
Okay, ja, also mein Name ist Roswitha Lackinger. Ich bin vom Beruf her ausgebildete Volksschullehrerin und leite seit 2000 die Volksschule in St. Marien bei Neuhofen in Oberösterreich. Ich habe an und für sich viele Zusatzausbildungen gemacht, 2004 bis 2008 noch das Studium der Schulentwicklung an der Uni Klagenfurt und habe vorher mich im Brainschirm informiert und ausgebildet und bin im Jahr 2003 auf die Vera F. Birkenbiel gestoßen. Da habe ich dann ganz, ganz viele andere und spannende Zugänge zum Lernen gefunden, die ich dann langsam Stück für Stück auch wieder in die Schule einfließen habe lassen, so viel es mir als freigestellte Leiterin möglich war. Ich habe aber auch immer wieder Lehrerinnen gefunden, die sich anstecken haben lassen und die das dann direkt im Unterricht umgesetzt haben, die Birkenbiel-Strategien, die Techniken, die sie zum Beispiel auch für Sprachenlernen erfunden hat, und es kommen sehr, sehr viele positive Rückmeldungen. Zurzeit ist es so, dass wir das vierte Mal eine praktische Ausbildung starten werden im Juni. Praktische Ausbildung bedeutet, es sind 6 Module mit den Strategien nach Vera F. Birkenbiel und den Hintergründen aus der Gehirnforschung beziehungsweise aus den Neurowissenschaften, warum diese Strategien und Techniken so gut funktionieren.
Ja, sehr spannend. Und ich weiß ja auch, dass du ja einer der Ersten oder vielleicht sogar die Erste warst, die sozusagen das Birkenbiel-Konzept für Volksschulkinder adaptiert hat. Also es ist ja, lernt ja nicht jeder gleich, und die Konzepte von der Birkenbiel sind ja auch erstmal natürlich für, was sagen wir, Erwachsene gewesen. Mhm. Und du hast ja so ein bisschen geschaut, okay, wie macht man das jetzt mit Volksschulkindern?
Genau, ja. Das stimmt. Also wir waren ja die Pilotgruppe um Vera F. Birkenbiel. Also ich habe das Glück gehabt, ich war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, sagen wir es so. Ich habe gegoogelt nach Vera F. Birkenbiel, weil ich einfach über sie gestolpert bin als Management-Trainerin, was sie eigentlich ja zuerst einmal in erster Linie war. Gemeinsam mit ihrem Vater Michael Birkenbiel hat sie ganz viele Manager trainiert und hat natürlich sich auch immer schon mit Lernen beschäftigt. Sie hat selber auch eine schlechte Schulzeit gehabt und hat halt einfach ihre Strategien entwickelt, wie sie sich Wissen, Können aneignet. Und ich habe gegoogelt und habe gefunden ein Seminar in der Schweiz in Winterthur und habe mir gedacht, ui, wenn es doch eins ein bisschen näher gäbe, und habe damals einfach an die Wandzeitung von der Vera F. Birkenbiel, die es damals gegeben hat, draufgeschrieben und habe geschrieben, mein Gott, gibt es nicht dieses Seminar auch zum Beispiel in München oder Salzburg, eher ein bisschen näher bei Österreich. Habe, ohne irgendetwas zu ahnen, meine Telefonnummer hinterlassen. Und am nächsten Tag um 16 Uhr läutet bei mir das Telefon und die Frau Birkenbiel war persönlich am Apparat. Das war genau die Zeit, wo die Frau Birkenbiel erkannt hat, wenn ich an Lehrer heran will, dann muss sich Lehrer um mich versammeln. Und da hat es halt einige Lehrer dann um sich versammelt. Wir waren anfangs so meistens um die 10, dann waren wir zeitweise mal 15 bis 20. Das war immer schwankend. Aber so ein ganz ein harter Kern, könnte ich sagen, waren 8 bis 10 Leute, die immer wieder dabei waren. Und da war ich dabei und das war mein Glück. Die Vera hat uns jeweils in ihren Seminaren, könnte man sagen, also in diesen kleinen Seminaren, die sie da nur für uns gehalten hat, ihre Techniken vorgestellt und hat uns dann Hausübungen gegeben oder Aufgaben gegeben oder gefragt, was könnten wir uns vorstellen, dass wir damit machen. Und ich bin eben mit diesen Techniken, sei es jetzt ABC-Liste, sei es Kava oder Kaga, sei es Wissensquiz, sei es Goethe-Denk, sei es Sprachenlernen mit der Birkenbill-Methode, in die Volksschule zurückgegangen und habe da versucht, diese Dinge auch bei den Kleinsten schon anzusetzen. Mhm. Und die Schusterlili, die mit mir gemeinsam also in Österreich tätig ist, die ist ja damals auch noch in der Schule gestanden, eine sehr kritische Lehrerin gewesen, hat immer alles hinterfragt, ob das wirklich passend ist für die Kinder, ja? Okay. Hat hinterfragt, ob es wissenschaftlich haltbar ist und hat dann erst solche Sachen angewandt. Und die hat dann begonnen, von heute auf morgen, nachdem sie das alles abgeklärt gehabt hat, für sich ihren Unterricht umzustellen und ganz und gar nach Birkenbill zu arbeiten. Und hat ganz, ganz tolle Rückmeldungen und große Erfolge erzielt.
Mhm. Sehr spannend. Das ist ja auch so, also du bist ja da die Direktorin der Schule und was ich auch spannend finde, oft ist es ja so, wenn irgendjemand ein tolles Konzept hat, wurscht, ob jetzt in einem Unternehmen oder in einer Schule oder wo immer, hast, das machen wir jetzt und das müssen jetzt alle machen und das ist ja so gar nicht deine Idee. Also du hast einfach die Leute sozusagen inspiriert oder wie war das? Wie ist das dann abgelaufen?
Naja, es ist so, ich habe also bei diesem ersten Seminar in Winterthur, wo ich dann doch hingefahren bin, haben mich schon zwei Lehrerinnen aus meiner Schule begleitet. Also die habe ich anstecken können. Wir waren also zu dritt von unserer Schule in Winterthur, haben uns das einmal angehört und waren nach diesem Nachmittag, der also bis in die Abendstunden hinein gegangen ist, essen miteinander und waren völlig fertig, völlig voll mit neuen Erkenntnissen und Ideen von Vera F. Birkenbill, sind essen gegangen miteinander und nach dem Essen haben wir uns hingesetzt und haben auf die Servietten die ersten ABC-Listen gemacht. Mhm. Also so ansteckend war sie und so klar in ihren Aussagen. Mhm. Zu Hause dann haben die zwei Lehrerinnen etwas eingesetzt von den Birkenbill-Strategien. Ich meine, das war ein Vortrag. Ja? Also man darf nicht sagen, die sind nicht so ausgebildet worden, wie ich jetzt das aber ich habe natürlich immer wieder nach Hause gebracht und immer wieder jemanden gebeten, etwas auszuprobieren oder anzuwenden. Und was ich, also meine Meinung ist es, und dazu stehe ich heute noch, es gibt nicht das allein Heilsame für alle. Mhm. Das ist auch die Birkenbill-Strategien, sind das auch nicht, oder ihre Methode ist es nicht. Es passt aber für sehr viele und es ist sehr, sehr kreativ. Und ich kann auch niemanden verdonnern, jeder Lehrende bringt es nur so rüber, den Stoff oder was immer er den jugendlichen Kindern oder auch Erwachsenen mitgeben möchte, wenn er dahinter steht. Wenn ich jetzt sagen würde, alle meine Lehrer in der Volksschule müssen Birkenbill machen, wäre das kontraproduktiv. Mhm. Was ich gemacht habe, war immer wieder Sachen vorzustellen und zum Beispiel ABC-Listen sind immer im Einsatz in Konferenzen oder zur Vorbereitung von Konferenzen. Mhm. Oder Wissensquiz. Wir stellen teilweise vor, Entschuldigung, wenn wir was gelesen haben, wieder Fachliches gelesen haben, stellen wir teilweise vor in Form eines Wissensquiz. Das habe ich angefangen. Also wenn es zum Beispiel über Bildungsstandards oder so geht, bin ich hergegangen, habe die Kapitel so aufbereitet, dass ich sie in Form eines Wissensquiz gebracht habe in der Konferenz. Und sowas steckt dann auch.
Ja. Vielleicht magst du kurz die Methode des Wissensquiz erklären, weil ich glaube, das kennen alle.
Ja, also Wissensquiz schaut so aus, ich lese einen Text ganz genau durch. Ich stelle je nach Länge des Textes dazu eine gewisse Anzahl von Fragen. Das können bei einer Seitentext 3 Fragen sein. Das können bei 20 Seiten natürlich müssen es mehr sein. 20 Fragen, sagen wir mal. Ja. Hm. Und diese Fragen stelle ich. Und dann kommen mögliche Antworten. Dadurch wird das Gehirn angeregt, zu überlegen, kann das stimmen, kann es nicht stimmen, und zwar von den Leuten, die die Fragen gestellt haben. Ja. Hm. Wenn das dabei ist, ist recht, wenn es nicht dabei ist, ist auch egal, was im Inhalt steht, dann kommt meine Antwort. Das heißt, es wird nicht abgeprüft. Ja. Hast du den Text gelesen? Ja, was ich dazu sagen muss, ist, alle müssen natürlich vorher den Text lesen. Das ist auch klar. Also die Frage kommt, dann kommt eine Antwort, kommen mögliche Antworten, jeder liest den Text auf eine andere Art und Weise, jeder hat einen anderen Zugang, ein anderes Hintergrundwissen. Und dann kommen eben die Antworten der Teilnehmer, und wenn ich dann meine Antwort auch noch dazu gebe, dann kann man das alles zusammenfassen und man hat dann Zugang zu dem Text. Erstens, man merkt sich alles mehr, zweitens, man hinterfragt gewisse Stellen, und was dann passt, das kann man stehen lassen, und was für einen nicht passt oder für alle nicht passt, das betrachtet man kritisch und legt es zur Seite.
Sehr spannend. Jetzt wäre es sehr verführerisch, da weiter einzusteigen, wie es weitergegangen ist. Ich würde aber eigentlich gerne viel weit zurück in die Geschichte. Okay. Und zwar, wie war denn dein Start als Schülerin? Warst du immer so eine, ja, ich habe es schon vorweggenommen, aber Spitzenlehrerin, Einzelkandidatin, wo klar war, okay, sie wird einmal Volksschuldirektorin. Wie war denn das in deiner Kindheit so mit 6, 7, 8? Was waren da so deine Träume? Ja, genau, fangen wir mal an, wie war das?
Naja, gut. Also in der Volksschule war es noch relativ nett, muss ich dazu sagen. Es war zwar eine ganz andere Schulzeit. Ich meine, das war vor 54 Jahren inzwischen. Mhm. 60, wie ich die Schule gestartet habe, da habe ich recht eine verständnisvolle Lehrerin gehabt in der ersten Klasse, aber es ist halt wirklich unterrichtet worden. Ja? Wir sind drinnen gesessen, ganz brav, damals die Mädchen noch mit Schürze, und die Lehrerin ist vorgestanden und hat uns halt erklärt, wie was zu sein hat, Punkt, und wie wir es nachzumachen haben, Punkt. Ja. Und so ist es durchgegangen. Ich habe jedes Jahr in der Volksschule eine andere Lehrerin gehabt. Das hat noch passt alles bis zur dritten Klasse. In der vierten war es dann schon kritischer. Da war eine Lehrerin, die der Meinung war, also ich bin nicht fürs Gymnasium geeignet. Das war zu meiner Zeit nicht so schlimm, weil es hat noch Aufnahmeprüfungen gegeben. Das heißt, ich habe dann eine Aufnahmeprüfung gemacht, bin genommen worden und habe meine Gymnasienzeit gestartet. In der Volksschule hat mir nie jemand beigebracht, wie ich lernen soll. Es wurde unterrichtet und wir haben einfach das, was uns gesagt worden ist, reproduziert, sagen wir so. Ja? Mhm. Im Gymnasium ist es genauso weitergegangen, lange Zeit, immer wieder. Und ja, ich würde jetzt sagen, bis zur vierten, fünften Klasse ist es halbwegs gegangen. Spitzenschülerin war ich bei Gott überhaupt keine. Und damals habe ich es aber noch nicht erkannt, warum es mir nicht gut gegangen ist, weil ich habe, sobald ich hier sitze, bis ich zu die Lehramtsprüfung in der damaligen Pädagogischen Akademie gemacht habe, immer falsch gelernt. Mhm. Ich habe nur das Glück gehabt, dass ich dann in der Akademie Dinge lernen musste, die mich wirklich interessiert haben, und da habe ich mich halt dann blockt und reingehängt, und da habe ich schon sehr gute Noten gehabt. Also da hat es nichts mehr anders als befriedigend war, einmal dabei und sonst nur sehr gut und gut, einfach weil es mich interessiert hat. Aber erst beim Lernen zur Lehramtsprüfung, ganz besonders habe ich da in Soziologie einen Teil absolviert, und das war ganz ein moderner Professor, der uns einfach Bücher zum Lesen gegeben hat und wo die Prüfung mehr oder minder eine Diskussion über die Bücher war oder über die Inhalte der Bücher oder wie sie die überschneiden. Und das ist mir damals dann wirklich sehr gut gelungen, das hat mir wirklich gefallen, und er war, also da habe ich die Rückmeldung gekriegt, ein Beisitzer war dabei, also das war das beste Prüfungsgespräch, weil es einfach ein Gespräch war und keine Prüfung. Ja. Mhm. Und wie gesagt, für die Lehramtsprüfung selber habe ich dann in Paketen gelernt, wie die Vera das schon gesagt hat, ich habe natürlich noch keine Ahnung von ABC-Listen gehabt, keine Ahnung vom Wissensquiz, wie ich das aufbereiten könnte, aber ich habe es doch schon ein bisschen, wie soll ich denn sagen, eingeteilt und miteinander verknüpft. Ja? Aber bis dorthin habe ich mir völlig, also wirklich sehr, sehr schwer da in der Schule. Habe auch Nachprüfung gehabt, ob die Matura ein zweites Mal gemacht, also wirklich mit allen Versagen, was nur möglich war.
Die Matura bist du durchgefallen beim ersten Mal sozusagen. Ja, okay. Aber jetzt finde ich sehr spannend, du bist bei der Matura durchgefallen und wolltest trotzdem Lehrerin werden. Oder?
Das wollte ich eigentlich von der Volksschule.
Warum?
Warum? Vielleicht war das so, damals habe ich sicher noch nicht so artikulieren können. Es war immer mein Traumberuf, ich habe sehr gut mit Kindern umgehen können. Und in den Jahren, im Lauf der Jahre, war ich eine immer wieder Suchende, danach, wie könnte ich es den Kindern leichter machen, als wie es mir gemacht worden ist. Mhm. Also wie kann ich den Kindern Möglichkeiten zeigen, wie sie lernen können, dass sie eben nicht so lange auf ihr Wegen herumirren oder herumgehen wie ich.
Mhm. Also sehr schön. Das heißt, erst einmal war es für dich schwer und dann war sozusagen der Fragestellung, okay, wie kann ich es anderen erleichtern? Und auf diesem Weg bist du selber auch irgendwann drauf gekommen, wie es für dich leichter wird.
Ja.
Das ist auch sehr spannend, wirklich sehr, sehr durchgehend. Okay. Das heißt, das war für dich immer klar und dann nach der Matura Lehramt und wie war es dann?
Ja, nach der Matura nicht gleich.
Ah, okay.
Da war ich dann noch kurz ein bisschen frustriert. Außerdem ist mein Vater sehr früh verstorben. Und Mutter und ich haben mehr oder minder ein Haus zu erhalten gehabt, was nicht so einfach war. Und dann bin ich einmal ein Jahr arbeiten gegangen. Mhm. Und zwar war ich auf der Bank. Mhm. Und habe dort sämtliche Beratungsausbildungen gemacht, die Kassiersausbildung gemacht. Aber innerhalb dieses Bankjahres, ich würde das nicht missen wollen, das möchte ich dazu sagen, weil es hat schon was mit mir gemacht. Ich war einmal im Arbeitsprozess, bevor ich mich wieder in die Schule gesetzt habe. Also ich bin dann mit einer ganz einer anderen Mentalität, mit einem ganz einem anderen Denken in der pädagogischen Akademie gesessen, als die, die direkt von der Matura gekommen sind. Das habe ich dann sehr wohl bemerkt. Wir waren zu zweit, der andere war Sekretärin und war Spätberufene. Und wir haben einfach ganz andere Zugänge gehabt zum Lernen und eine ganz andere Sichtweise auf das, was wir dort erfahren haben. Mhm. Und ja, und dann nach dem Jahr bin ich also, habe ich gekündigt und habe mich angemeldet auf der Pädagogischen Akademie und habe dann, bei mir waren es nur 2 Jahre die Ausbildung, habe dann diese 2 Jahre das fürs Volksschullehramt gehabt.
Mhm. Okay, und dann war es praktisch damit fertig, wie ist es dann weitergegangen?
Dann bin ich gleich einmal eingestellt worden, also im Bezirk Steierland war das damals, da war ich dann 2 Jahre an einer Volksschule. Mhm. Da habe ich sehr viel gelernt. Das war eine kleine Volksschule mit nur 5 Klassen. Das war ein ganz ein tolles Kollegium. Mhm. Na, dann habe ich mein erstes Kind gekriegt, meinen Sohn. Mhm. Da war ich dann ein Jahr zu Hause, nicht ganz ein Jahr, weil ich immer brav, brave Lehrerin, immer brav mit September wieder eingestiegen bin. Mhm. Ich muss dazu sagen, dank meiner Mutter, die im Haus war und die also damals schon zu Hause war und die Kinder immer betreut hat, während ich in der Schule war. Dann habe ich ein Jahr. Also
und da hast du aber praktisch ganz, also
normal unterrichtet, also, wie immer du das nennen willst. Mm-hmm. Wobei wir jetzt draufkommen, ich habe gerade vor kurzem ein Gespräch mit einem Schüler gehabt, da waren meine Kinder 6, also das war dann, wie viele Dienstjahre habe ich schon gehabt, der Franz 6, 7, okay, sagen wir, ich habe gehabt 6 reale Dienstjahre, 2-mal war ein Karenz dazwischen. Mm-hmm. Und der war gerade letzthin da, der junge Mann, der ist im Kindergarten gekommen, kam aus Kroatien zu uns, konnte kein Wort Deutsch und die Kindergartenpädagogin, die meine Kinder betreut hat, hat mich angeredet und hat gesagt, Marc, kannst du dann nicht mit haben, nehmen, der muss Deutsch lernen, bevor er in die Schule kommt. Mhm. Also mein Sohn war da schon in der Schule, meine Tochter noch nicht. Dann habe ich ihn einmal in der Woche mit heimgenommen und wir haben mehr oder minder im Alltag die deutsche Sprache gesprochen mit ihm und immer wieder was erklärt dazwischen, aber mehr oder minder spielerisch und nebenbei, wie eigentlich die Vera sagt, so haben wir mit ihm Deutsch gelernt. Inzwischen hat er ein abgeschlossenes Studium der Musikwissenschaften, Deutsch für Nicht-Deutsch-Muttersprachige und zuletzt den Master in London für Regie. Also gemacht, ist am Theater auch immer wieder tätig, war Regieassistent am Musiktheater in Linz und ist halt jetzt auch wieder unterwegs in der Theaterbranche. Und der war letzthin da und wir haben so gesprochen, was ist wichtig für Schüler, um richtig zu lernen und gut zu lernen. Und er hat dann gesagt, weißt du, was ich da sage, die Lilli und du, Frau Schuster und ich, ihr habt vor 30 Jahren schon das gemacht, auf was heute aufkommen. Also wir dürften gefühlsmäßig damals schon, und ich komme schon irgendwie wieder drauf, wenn da was rauskommt heute, was heißt, ah, das ist so wichtig, ja, dann denke ich mir, wieso, das habe ich ja schon gemacht. Mhm. Ja? Ob das jetzt eine Beurteilung zum Beispiel ist, ja, natürlich haben wir damals Noten gehabt, Punkt, hat es nichts anderes gegeben, aber ich habe für den Elternsprechtag jeweils so quasi einen Kriterienkatalog gehabt, wo ich den Eltern gesagt habe, was in Deutsch kann das Kind gut oder wo braucht es noch Übung. Und aus dem heraus habe ich dann aufs Eck hingeschrieben gehabt, die Noten. Das ist heute das Um und Auf. Ja. Damals war es nicht. Und dann denke ich mir, okay, ja. Oder Förderung von besonders begabten Kindern. Oder wenn ich ein Kind reingekriegt habe, das nur Druckschrift gelernt hat und wir waren schon bei der Schreibschrift. Wie bringe ich das Kind dann dazu? Also wir haben aber damals noch bis zu 29 Schüler in der Klasse gehabt. Ja. Also wir haben wirklich versucht, also sowohl Frau Schuster als auch ich haben immer versucht, auf die Kinder besonders einzeln zu schauen und möglichst individuell zu gehen.
Ja, und auch den rechtlichen Rahmen auszuweiten. Ich kann mich erinnern, du hast damals erzählt, also damals wir uns kennengelernt haben, vor 8 Jahren oder was, dass du ja, dass du in, wie war das, im Gesetzestext nachgeschaut hast, und es ist so, man kann eine Deutschschularbeit oder irgendeine Schularbeit schreiben, die kann man dann den Schülern zurückgeben und dann die Wochen drauf noch, also dann einfach genau dieselbe nochmal schreiben. Und das ist ganz rechtlich ganz okay. Und die, die sie eh leicht tun, für die ist es erledigt. Und die, die sie schwer tun, haben praktisch, ist eigentlich ein Lerneffekt und dann einfach, also auch der Druck fällt raus, weil im Endeffekt ist es wie eine Probeschularbeit oder so.
Es war, genau, es war damals schon möglich. Inzwischen gibt es ja vom Ministerium schon Schriften, wo also das genau steht, also die Schularbeit auf, in mehreren Etappen zu schreiben. Also gedacht ist so, man schreibt es einmal an einem Tag. Und am nächsten Tag oder gibt man es wieder zurück, die Kinder überarbeiten noch einmal, und schauen, dass das noch einmal alles passt, also, und geben es dann noch einmal ab, also, da lässt sich ganz viel machen jetzt, und so, dass du nicht nur auf so die Schularbeit sein musst, das ist jetzt auch schon gang und gäbe inzwischen. Aber es war schon lang möglich, wenn man den Gesetzestext wirklich genau gelesen hat.
Ja, spannend. Da gibt es sicher viel, was wir uns jetzt anhören, also was da sehr spannend wäre. Aber ich würde gerne inhaltlich nochmal weitergehen. Das heißt, du hast dann eben deine 2 Kinder, ist richtig?
Ja.
Genau. Ja. Und hast dann weiter unterrichtet. Und wie bist du dann auf alternative, also Lernmethoden
gekommen? Es hat eigentlich schon begonnen, wie meine Tochter 2 Jahre alt war. Also das war im 86er Jahr. Da hat es Ehepaar Themel geben von der Pädagogischen Akademie der Diözese in Linz, die also schon andere Zugänge zum Lernen gehabt haben. Da hat es Seminare gegeben und da habe ich dann schon mal ein Seminar gemacht. Dann bin ich über die Schiene Brain-Gym gestolpert, also die kinesiologische Schiene. Da habe ich dann 270 Ausbildungsstunden gemacht. Und habe auch ein Zertifikat dafür und habe das Ganze dann einfließen lassen in den Unterricht. Beziehungsweise habe auch wieder Kindergruppen daheim betreut, um ihnen einfach Sicherheit zu geben in ihrem Tun. Ja? Oder auch wenn die Buchstaben nicht so passt haben oder das Gehör besonders zu schulen. So in der Richtung ist das gegangen, auch mit Körperübungen. Das habe ich allerdings erst gemacht, wie meine Kinder selber schon so gegen Ende der Volksschulzeit waren. Also, was weiß ich, 94, in den 90er Jahren, sagen wir so. Weil zuerst habe ich immer geschaut, dass ich natürlich viel bei einer daheim bin und habe eher wo gelesen, ein bisschen in die NLP-Richtung geschnuppert und so in der Richtung. Also, ich war immer auf der Suche.
Ewige Suchende.
Ja, so in Richtung.
Schön. Und dann hast du schon erzählt, wie du die Birkenbiel kennengelernt hast. Wie bist du aber auf das Seminar gekommen? Also Schweiz ist ja doch ein bisschen weg von Linz. Also wie bist du?
Wie gesagt, ich habe gegoogelt. Also mein Ex-Mann hat damals eine Ausbildung gehabt in Gruppendynamik. Ja? Mhm. Und der hat den Michael Birkenbiel natürlich dort propagiert und auch die Vera F. Birkenbiel. Und da hat er erzählt davon. Und dann haben wir gedacht, naja, jetzt schau ich mal, was die so macht und tut. Und man ist auch damals schon sofort auf die Birkenbiel-Seite gekommen. Mhm. Man hat auch damals schon ein paar so kleine Filmchen wo im Netz gefunden und das hat mich einfach fasziniert. Und wie gesagt, dann war die Ankündigung dieses Seminars, das hat geheißen, von nix kommt nix im Winterthur. Ne? Und dann habe ich mich halt doch entschlossen, nachdem sie gesagt hat, nein, jetzt in der Nähe gibt es demnächst nichts in der Richtung und ich möge doch unbedingt kommen, weil sie ist auf der Suche nach Lehrern, die also da sich einlassen darf, habe ich mir gedacht, naja gut, fährst halt hin. Ne? Mhm. Und wie gesagt, dann waren wir zu dritt und ich habe dann auch noch versucht, also von den Behörden, das ist auch ganz eine witzige Bemerkung am Rande vielleicht, damals war der Herr Dr. Sachsinger, Professor Sachsinger, am Landesschulrat zuständig für Zuschüsse und so. Mhm. Und ich habe ihn angesprochen, habe ihn angeschrieben und habe gesagt, ich würde ihn bitten um einen Zuschuss für dieses Seminar von Vera F. Birkenbiel. Mhm. Und dann habe ich eine Ablehnung zurückgekriegt, der schriftliche. Dann bin ich zum Bürgermeister gegangen und sage, kannst du vielleicht ein bisschen unterstützen? Zwei Lehrerinnen haben sich da mitreißen lassen und vielleicht hast du ein bisschen was. Der hat uns dann an jeden 30 Euro zukommen lassen. Mhm. Die Seminarkosten waren damals, ich glaube, 120 Euro pro Person. Und dann haben wir noch die Fahrt gehabt und dann haben wir noch Quartier gebraucht natürlich. Mhm. Und dann habe ich noch einmal angerufen beim Herrn Sachsinger und habe ihm das erklärt und habe gesagt, wissen Sie, habe ich gesagt, wenn es schon mir nichts geben, weil sie sich denken, die spinnt ein bisschen, aber die Lehrerinnen, ja, das darf ihn schon sehr bitten, dass er die unterstützt. Worauf wir dann alle, jeder einen Hunderter gekriegt haben, 100 Euro.
Wow. Aha.
Und das Lustige kommt jetzt, der Herr Sachsinger ist inzwischen in Pension, aber seine Frau, die Frau Hofer-Sachsinger, ist inzwischen Pflichtschulinspektorin, wie es jetzt heißt, in unserem Bezirk, schon seit 2004. Dann habe ich einmal ein Seminar, also einen Vortrag gehalten, da waren beide dabei und vor Ort. Und seitdem fragt er immer noch, wenn ich mit ihr zusammenkomme in irgendeiner eher, also sie war jetzt zum Beispiel beim Entwicklungsplangespräch wieder bei mir an der Schule. Mhm. Und dann fragt sie immer wieder nach, lässt er immer wieder nachfragen, ob ich eh noch was mache in Birkenbiel. Ah, und sie hat dann auch gesagt, ich sage das ehrlich, also sie fasziniert mich jedes Mal wieder, ich schaue mir so gern die YouTube-Filme von ihr an.
Es ist eine Beharrlichkeit braucht es oft.
Ja, stimmt. Ja.
Stimmt. Und wie war es dann? Also wie du das erste Mal, die Birkenbiel, die wäre also schon ein sehr Unikat. Also wie ich das erste Mal gesehen habe, es ist schon also anders als normal, sagen wir so. Einfach Unikat. Wie war das für die damals? Also war das,
sie hat mich einfach fasziniert. Also bei mir ist, ich meine, manche haben sie vom Äußeren abschrecken lassen, weil sie bewusst, also wenn man sich vorstellt, sie ist in ihrer weiten Hosen, in ihrem Schlapperlook, in ihrem Shirt und der Bluse drüber und mit dem Handtuch um den Hals, steht sie vor Managern im Anzug und weißen Hemd mit Krawatte und Stecktuch. Also das allein ist ja schon etwas Besonderes. Auch in ihren jungen Jahren, also wenn man sich die alten Filme anschaut, da hat sie so einen langen Mantel angehabt.
Genau,
Also sie war, glaube ich, immer darauf bedacht, klar zu machen, das bin ich, ich bin anders und das ist das, was ich sage. Ja? Also so ein bisschen, schaut nicht so aufs Äußere, schaut auf alles im Gesamten. Ja? Mhm. Und also mit dem Äußeren und mit dem Auftreten habe ich überhaupt kein Problem gehabt. Wie gesagt, das war faszinierend. Und das Lustige war da damals sogar in Winterthur, da habe ich dann eine Frage gestellt, ja, ob es da irgendeine Möglichkeit noch gibt, also mit Lehrern in Kontakt zu kommen und über sie da noch was zu machen. Und dann hat es an Dr. Böhm, an Dieter Böhm hingezeigt und hat gesagt, melden Sie sich beim Herrn Dr. Böhm, das ist der Lehrer. Der Dr. Böhm hat mir dann nachher gesagt, ich habe damals keine Ahnung gehabt, dass ich der Lehrer bin. Also sie hat gesehen, da sind ein paar Leute, die springen mir da jetzt auf, ja, mhm. Und hat uns gleich mehr oder minder in Verbindung gebracht. Wir waren dann ein bisschen in Verbindung über schriftliche Sachen und dann kam eben die Einladung zum ersten Pilot bei ihr draußen. Und da bin ich dann seit 2004. Zuerst 6-mal jährlich, dann 4-mal jährlich nach Odelzhausen bei München gefahren. Mhm. Und da war immer praktisch mehr oder minder ein Ganztagsseminar. Dann anfangs war man natürlich per sie. Anfangs hat sie uns Hausübungen gegeben und bis gemerkt hat, okay, wir sind dann fast so zu ihrer Familie geworden. Mhm. Also zum Beispiel hat es immer vor Weihnachten in der Adventzeit unbedingt der Pilot eingegeben, obwohl wir manchmal ein wenig geschnauft haben mit der Fahrerei und so, weil da haben wir Keksel mitgebracht, da haben wir Lieder aus unseren verschiedenen Herkunftsländern oder Gegenden mitgebracht, da hat es einen Adventskranz gegeben, den wir mitgebracht haben, da haben wir Weihnachten mit ihr gefeiert. Und zum Schluss war es dann schon so, also seit 2008, seit es mir das Zertifikat gegeben hat, war es dann so, dass sie oft auch was angegriffen hat, dann, dass dann gesagt hat, wie es zum Beispiel einen Lernberg entwickelt hat. Das weiß ich noch genau, da war ich am Weg am Attersee im Auto, leitet mein Handy und sie ruft mir an und sagt, du, ich muss dir da jetzt was erklären und du musst mir sagen, ob das in Ordnung ist, ob du damit was anfangen kannst. Also dann hat es eine Rückfrage gehalten. Oder wenn es was für Lehrer entwickeln wollte, was hältst du davon? Dann ist es einmal am Lesen gegangen. Da haben sie dann die Lilli und ich besprochen, die Frau Schuster und ich, und dann haben wir gesagt, das war früher. Das geht jetzt so nicht mehr, das muss man jetzt anders aufbereiten, auf mehreren Schienen. Dann hat es das fallen lassen. Dann hat es gesagt, okay, da vertraue ich gleich, das ist es ihr.
Na, spannend. Und das heißt, das hat sich dann auch Freundschaft entwickelt? Und
Also wir haben auch teilweise privat einmal telefoniert. Sie war auch einige Male dann mit ihrem Wohnmobil, also Büromobil hat sie es ja genannt, bei mir da, ist also vor dem Haus gestanden. Der Dieter hat herinnen geschlafen bei mir. Also wir haben dann ist herinnen gesessen, dann haben wir mal eine Runde diskutiert. Also es war wirklich eine sehr intensive Beziehung zum Schluss. Und wir waren auch noch Frau Schuster und ich sind noch einen Monat vor ihrem Tod, waren wir draußen, also Anfang November 2011, Anfang Dezember ist sie dann verstorben. Und haben es besucht und da war es schon wirklich nicht mehr gut beieinander. Und sie hat aber immer wieder, nein, bleibt noch, nein, wir müssen das noch besprechen und das noch. Und dann hat sie gesagt, versprecht mir, dass ihr weitermacht. Und wir haben gesagt, na sowieso. Und da stand das schon im Raum, weil wir aber gemerkt haben, sie hat sich ein paar Mal ein bisschen getäuscht in Personen, denen sie ein Zertifikat oder auch nur die Erlaubnis gegeben hat, zum Beispiel Birkenbillakademie.at zu führen oder so. Die haben es ganz gut umgarnt und haben aber nicht so intensiv mitgearbeitet. Und dann hat sie sich geärgert über die ganze Situation. Und dann haben wir gesagt, Vera, wir müssen ein Curriculum entwickeln. Etwas, wo du sagst, das hat Gültigkeit und wer das durchläuft, der kriegt einmal ein Zertifikat, ein erstes. Und dann muss er sich noch weiter damit auseinandersetzen. Ja? Und das war ja in unserer Gruppe auch, da waren zum Beispiel Sprachenlehrer dabei, die zuerst ganz interessiert waren und dann haben sie immer wieder hinterfragt, statt einmal was anderes zu bringen, ja, und zu sagen, na, ich hätte das so verstanden und ich würde das so einbringen. Und immer wieder dasselbe gefragt und da ist dann manchmal grantig geworden, dass gesagt hat, ja, wollen sie jetzt oder wollen sie nicht? Ja, und die sind dann auch nicht mehr gekommen, ne? Das hat sich da mehr oder minder schon selber geregelt. Aber wir haben ihm gesagt, vor allem, sie war damals schon sehr krank und haben gesagt, Vera, wir müssen was machen, was ihn anbleibt. Eines hat sie leider Gottes nicht mehr getan, was immer wieder angedacht hat. Sie wollte eine Stiftung machen und wollte also von uns einige einsetzen. Ja, das hat sie leider nicht mehr da. Und dadurch haben wir jetzt das Problem auch mit dem Schützen vom Namen. Sie hat jetzt der Ashoka-Stiftung alles verschrieben. Und die wollten von uns ein Geld für das, dass wir mehr oder minder den Namen sagen dürfen, wir bilden Birkenbill-Trainer aus oder Birkenbill-Practitioner aus. Das dürfen wir jetzt nicht. Darum müssen wir sagen, Practitioner nach Vera F. Birkenbill. Okay. Ja, weil die haben da EU-weit die Hand drauf und da kennen wir nicht aus. Und das Geld, was die verlangen, das können wir nicht aufbringen. Aber uns ist eben wichtig und auch bei den Seminaren, wir verlangen nicht Tausende von Euro für 6 Module, sondern so, dass es trotzdem leistbar bleibt.
Weil es dir um die Sache geht.
Richtig, genau. Wir müssen nicht davon leben, wobei der Dieter Böhm lebt sogar davon und kommt auch nicht um, ohne jetzt da was gut wie viel Geld zu verlangen. Ja. Also uns geht es eben wirklich um die Sache.
Ja. Ja, spannend. Auf dem ganzen Weg hat es da für dich irgendwo einmal so richtige große Stolpersteine gegeben, irgendwas du gedacht hast, Maß oder so ein Blödsinn oder es geht nicht weiter oder.
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wir haben immer kritisch hinterfragt, ja, passt es so, kann man das so anwenden, passt es für uns so? Es gibt Vorlieben, was man gern macht und was man nicht so gern verwendet, das hat jeder Mensch irgendwo. Aber trotzdem ist es immer wieder faszinierend. Also ich schaue mir immer wieder die Filme an, auch die Filme von unseren Treffen, wo ich dann wieder.
Du hast nur Aufzeichnungen von.
Ja, wir haben Aufzeichnungen, Gott sei Dank, muss ich sagen. Ja.
Ah, Da muss ich schon nochmal. Ah ja, spannend.
Und wo ich dann wieder sage, ja genau, schau, das hätte ich schon wieder fast vergessen. Das kann man so anwenden, das kann man so anwenden.
Und aber ist bei dir auch, also bei vielen Menschen ist es ja schon, dass du ein bisschen an, wie soll ich sagen, an Seitenweg gehst. Also der klassische Weg wäre einfach klassischer Lehrer, klassischer Frontalunterricht und dann macht man das 40 Jahre und dann gibt man Pension und das war es so irgendwie. Naja, gut, aber das wäre, und du bist ein bisschen abseits gegangen, das ist doch oft so, dass man ja meistens Widerstand kriegt. Ich meine, du bist jetzt Direktorin, das ist natürlich ein bisschen ein Vorteil, sage ich jetzt einmal. Aber hast du auch.
Ja, oh ja, Widerstand ist schon gekommen. Widerstand ist vor allem gekommen auch. Das ist oft ganz witzig, also Widerstand einerseits von manchen Kollegen, klar. Andererseits ist mir eben durch die Pflichtschulinspektorin ermöglicht worden, an, das waren glaube ich 20 Schulen innerhalb von einem Schuljahr, Seminare, Halbtagsseminare zu halten zu der zu den Strategien, was oft wieder angenommen wurde. Es hat dann eine Richtung gegeben, die heißt schülerzentrierte Arbeitsmethoden. Da gibt es Vertreter, die gesagt haben, na also mit der Birkenbild, da passt gar nichts zusammen, das gefällt uns überhaupt nicht. Aber ich habe jetzt zum Beispiel einen Vertreter der ersten Stunde, der dieses SEM mit angefangen hat, mitgetragen hat, jahrelang. Der hat bei mir inzwischen die Ausbildung gemacht, also bei uns, bei der Frau Schuster und bei mir, und sagt, das ist das Steinchen, was einem noch fehlt zu dem Ganzen. Es hat auch Eltern gegeben, die sehr befürwortet haben, umgekehrt ganz ins andere Eck Eltern, die völlig dagegen waren und die da sich gar nichts vorstellen haben können.
Aber spannend, wie kann man da dagegen sein? Also die Herren hat irgendwie, da gibt es Lehrer, die machen irgendwie ABC-Listen und dann, also wie kann man da jetzt...
Nein, das ist ja noch suspekt gewesen, wenn sie verglichen haben, wenn zum Beispiel... Die Schüler, weil man eben so drauf zugegangen ist, dass man gesagt hat, man schaut, wo stehen die Schüler und dort holen wir sie ab. Und wenn da ja jetzt eine Klasse um, was weiß ich, 2x1 gesetzt und hinten war, oder nicht nach Schema F vorgegangen ist, dann haben manche Eltern hat es die Unsicherheit gepackt. Ich will es da jetzt gar nicht schlecht
machen. Der Stress, machen, dass sozusagen die das zu nicht lernen.
Die lernen nichts. Genau, richtig.
Ja? Ja, verstehe.
Das ist das Problem in der Regelschule, weil du so viele Vergleichsmöglichkeiten dann wieder hast und dass dann den Stress kriegen, sie lernen nichts, wenn ich nur länger mit Material arbeite, zum Beispiel, im mathematischen Bereich. Oder wenn ich das Schreiben und Lesen ganz anders aufziehe als üblich, dann habe ich keinen Vergleich, dann haben die vielleicht sichtbar noch weniger, haben aber dann im Nachhinein das Plus, dass schneller vorwärts kommen, ne? Das müssen wir ja auch sehen.
Bei Lesen, Schreiben ganz kurz vielleicht, ihr macht das in einer umgekehrten Reihenfolge oder was macht ihr aktuell?
Nein, nichts umgekehrt. Okay. Also mit Buchstabenerarbeitung eigentlich ganz normal, aber wie es Frau Schuster zum Beispiel gemacht hat, die hat von der ersten Klasse an die ABC-Listen eingebracht. Jedes Mal, wenn ein Wort neu war, wurde das das ist auf A3 gemacht worden, die ABC-Listen, das größer war, und im Querformat, sodass man da wirklich und in der Mappen einhängt. Also, und sobald ein neues Wort gekommen ist, war ein Groß- und ein Kleinbuchstabe da und ist das Ganze gleich eingetragen worden in das richtige, zum richtigen Buchstaben. Das heißt, die Kinder haben erstens in eigenen Wortschatz gesammelt gehabt, zweitens mehr oder minder ein persönliches Wörterbuch, weil wenn natürlich irgendwo dann in einem Heft was falsch geschrieben war, ist das nicht ausbessert worden, sondern nur unterstrichen worden und die Kinder haben ihr Wörterbuch genommen, haben dort nachgeschlagen in der ABC-Liste und haben geschaut, was habe ich da falsch gemacht und haben das dann richtig gestellt. Und die dritte Sache war das, sie haben nebenbei, weil dieses Incidental Learning ist ja auch ganz eine wichtige Sache von der Vera, nebenbei mehr oder minder das ABC gelernt. Die haben in der zweiten Klasse nicht lernen müssen, wie das ABC geht. Die haben nicht lernen müssen, wie man in einem Lexikon nachschlagt oder in einem Wörterbuch nachschlagt. Das war automatisch da.
Ja, Incidental Learning, nicht lernen.
Genau,
richtig. Okay. Ja. Okay, und dann, also Okay, das heißt, da hat es ein bisschen Widerstand gegeben, aber im Endeffekt...
Man kommt immer wieder zu Leuten, jetzt auch. Also ich habe da ja zuerst erzählt, ich komme gerade von einem Volkshochschulkurs, der ist extra ausgeschrieben für Birkenbill. Also die Birkenbill-Methode, Sprachen zu lernen, ein Anfängerkurs in Englisch. Ja? Mhm. Es waren von Beginn an zunächst einmal 7 Teilnehmer. Man war eher Kleingruppe ausgeschrieben, hat eh passt, ja. Beim ersten Mal, wie ich einer vorgestellt habe, worum es geht, habe ich schon gemerkt, dass eine aussteigen wird. Mhm. Ja? Wobei ich noch versucht habe, sie zu überzeugen, weil ich gesagt habe, schauen Sie, das ist eine Dame aus Tschechien gewesen. Ja? Mhm. Und ich habe gesagt, schauen Sie, Sie haben sicher Deutsch mit dem Vokabelpauken gelernt. Ja, ja. Sag ich, naja, probieren Sie es doch jetzt anders. Ja? Dann ist eine noch dazugekommen, weil die hat schon lange Birkenbill gesucht. Die hat also gesehen im Sprachenlernenbuch nach Birkenbill, also das die Vera selber geschrieben hat, da stehe ich drinnen mit einem Artikel und da hinten und wie sie meinen Namen gelesen hat, hat sie sich sofort zu dem Kurs noch nachgemeldet. Mhm. Und 2 waren von vornherein angemeldet, weil sie die Methode lernen wollen, um dann auch noch Spanisch zu lernen auf diese Art und Weise. Mhm. Und eine ist noch dabei, das ist eine Dame aus Bosnien, die immer noch Probleme hat, weil es nicht nach Schema F von der ersten, ich habe natürlich ein Lehrwerk genommen, weil man kann ja mit einem normalen Lehrwerk Birkenbildtechnik anwenden. Mhm. Und weil das eben nicht so nach Schema F geht, sondern weil man immer noch dekodieren, aktiv hören, passiv hören, schauen, was verstehen wir schon, bis wir erst die 4. Lektion fertig haben, sage ich mal, dann fange ich von vorne an mit den üblichen Übungen, die im Buch drinnen sind, nämlich mit den Aktivitäten. Mhm. Und dem setzt sie selbst unter Druck. Gar nicht so sehr, dass es nicht will, aber sie setzt sie selbst ganz massiv unter Druck. Mhm. Und heute haben wir zum Beispiel mit ABC-Listen gearbeitet und ich habe einer aufschreiben lassen, was sie sich gemerkt haben von den Vokabeln her, von den ABC-Listen, also nicht Vokabeln, sondern einfach aus dem aktiv hören, passiv hören heraus, aus dem Dekodieren heraus, was wir gemacht haben, was haben sie sich gemerkt? Die hat sich irrsinnig viel gemerkt. Mhm. Ja? Ja, ich kann ja noch nicht sprechen. Sag ich, Zeit lassen. Step by step. Mhm. Ja?
Innerer Schrank oft. Ich werde es vielleicht in die Shownotes, nennen wir das, verlinken, einen Link zur Erklärung der Sprachenlernmethode, weil das gute Videos von der Birkenmühle, da braucht man
ja, das genau. Drauf.
Also für alle, die das
interessieren. Genau.
Ja, super. Mhm. Genau. Wer hat dich sonst noch inspiriert, außer die Vera F. Birkenbild? Also du hast gesagt, du warst Soziologieprofessor, die Birkenbild, hat es noch andere Menschen gegeben, wo du sagst, boah, die haben mich wirklich weitergebracht auf deinem Weg.
Also bin ich jetzt fast ein bisschen überfragt. Naja, was mich dann nachher bestärkt hat, immer wieder, oder in diesem ganzen Werdegang, ist die Gehirnforschung oder die neurophysiologischen Schienen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir einen Hüter anschaue, einen Spitzer, einen Roth, einen Bauer, also die Macedonier, wenn man das alles dann noch dazu sich an, ich muss dazu sagen, ich schaue mir ganz, ganz gern Videos an oder YouTube-Geschichten an von den Leuten. Schauen wir immer wieder zum Beispiel auch Vorträge an von Philosophen, das ist auch ganz spannend. Das passt oft so zusammen. Ja? Mhm. Ich habe mir zum Beispiel aus den 70er Jahren einen Vortrag von Watzlawick angehört über Ameisen, die dann völlig eingepasst haben. Ich nagel mich jetzt nicht fest, in was für einen Vortrag, aber was auch wieder in der Vera Richtung gegangen ist. Es vernetzt sich dann so viel, das will ich damit sagen. Und es begeistert dann noch einmal mehr. Also wo ich jetzt ganz viel auch noch dazulernen habe dürfen, ich glaube 6 Jahre waren es, habe ich letztens nachgerechnet, an der Pädagogischen Hochschule der Diözese Mitarbeiterin oder mitverwendet, nennen sie das ganz genau, und war für die Fortbildung der Lehrerinnen, speziell im Volksschulbereich, tätig. Und habe da natürlich auch wieder tolle Leute noch kennengelernt. Gell, wenn ich einen Referenten hole, der sagt, also statt Intelligenz, emotionale Intelligenz. Und also da hat es ganz, ganz tolle, wichtige Referenten gegeben. Oder zum Beispiel aus dem Burgenland Konzepte, wo der Schritt vom Kindergarten in die Schule ganz anders gestaltet wird, was ich auch wieder da reingebracht habe, also was heute jetzt unter dem Schlagwort Transition ganz groß ist. Da habe ich vor ein paar Jahren schon Leute geholt zu einer Ausbildung und Fortbildung. Also es gibt ganz, ganz tolle Menschen, deren immer wieder auch noch beeinflussen und weiterbringen.
Und gibt es da spezielle Bücher oder vielleicht machen wir es so die drei besten Bücher im Bereich Lernen und vielleicht hast du dann noch ein Buch, was mit Lernen und Lehren gar nichts zu tun hat, oder du sagst, hey, das hat dich inspiriert oder das würdest du oder verschenkst du gerne, weil du sagst, das ist extrem gut.
Also vom Moment, wie heißt das? Ja, jetzt hast du mir am falschen Fuß erwischt. Ja, das wirst du nicht eingeben können, gell, dass ich das nachreiche.
Weil ja, doch, ich kann's dort verlinken. Doch, also du sollst einfach sagen, genau, dann kann ich es einfach noch reingeben. Doch, das ist kein Problem.
Genau, das war mir recht. Also zum Beispiel, was mir ganz gut gefällt, ist vom Hüter die Gehirnforschung für Kinder. Das ist rein für Kinder aufgebaut und ist ganz toll und ist auch für Erwachsene recht hilfreich.
Das heißt Gehirnforschung für Kinder.
Gehirnforschung für Kinder. Und dann habe ich mich auch, ja genau, mit Norm Green noch gut auseinandergesetzt. Der hat also die, so, wie haben die das jetzt genannt? Weil das ist dann noch, das ist ein Kanadier, also die lernenden Lehrer hat, ja, die sie immer wieder in Schulen treffen und austauschen. Und auch mit Formen von, sie nennen es zwar Mindmap, aber im Grunde kommt es den Carvers von der Vera sehr nahe arbeiten. Der hat das kooperative Lernen mehr oder minder entwickelt, gibt es jetzt aber auch im deutschsprachigen Raum. Also da waren einige aus Deutschland draußen. Einer davon ist der Brüning, heißt der. Und da gibt es auch wirklich Bände, die heißen kooperatives Lernen. Das ist ganz toll. Gefällt mir sehr gut und verlinkt sich sehr mit der Vera. Und wie gesagt, der Bauer, der hat was geschrieben über die Wirkung des Emotionalen auf den Körper und auf den Geist. Aber ich weiß jetzt im Titel nicht genau. Also das schreibe ich dann noch, weil das habe ich auf mein E-Book-Reader drauf.
Ah ja, sehr fein. Bauer, Gerald Hüther.
Genau, Kooperation. Er ist auch ein ganz toller Mensch, den habe ich auch schon mehrfach persönlich in Vorträgen erlebt und auch im Buch.
Und gibt es noch so ein Best-of-Buch, das dich inspiriert hat, wo das vielleicht nichts mit Lernen oder Lehren zu tun hat oder zumindest nicht direkt?
Also ich muss ganz ehrlich gestehen, in den letzten Jahren habe ich mich hauptsächlich auf Lernen und Lernen. Ah ja, weißt du, was mich vielleicht einen Schritt wirklich weitergebracht hat, war, wie ich gesagt habe, also zu meiner Prüfung in Soziologie, habe ich die 8 Todsünden gelesen.
Was geht's da?
Ja, da geht es eigentlich mehr um Natur und wie soll ich jetzt sagen? Und die Graugänse im Almtal geht es da. Und also das war ein spannendes Buch und gleichzeitig habe ich ein Buch über politische Bildung lesen müssen. Und da hat es ganz interessante Verknüpfungen gegeben.
Ja, super.
Also das war auch eine spannende Geschichte.
Super.
Das konnte ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen ein Ansporn war, in eine andere Richtung zu denken, zu beginnen. So im Rückblick gesehen jetzt.
Weil du auch gesehen hast, das geht anders. Also Prüfungen zum Beispiel gehen anders, auch die Art und Weise, wie man lernt, geht anders.
Genau, richtig.
Naja, spannend. Spannend. So, jetzt habe ich kurz einen Faden verloren. Jetzt machen wir die Bücher. Jetzt wollte ich irgendwas. Wo wollte ich jetzt hin? Du hast mich so fasziniert mit dem Buch.
Jetzt habe ich einen Faden beruhigt verloren. Mich, dass ich dir aus dem Konzept habe. Spiegeln, dass nicht nur ich aus dem Konzept bin.
Ja, Spiegelneuronen, ja.
Spiegelneuronen, genau.
Keine Ahnung mehr.
Ja, wo waren wir? Wir waren bei die, ob's andere Richtungen noch geben hat, auch, ne? Also vom Lernen her oder vom.
Ja, wir wollten eigentlich auf einen Punkt hinaus. Aha, okay. Und den habe ich in meinem Kopf gedacht, das wird super. Ah, jetzt, ja, genau. Man muss nicht zurückgehen, das ist wie bei Präsentationen, Blackout, ein Schritt zurück, dann geht's wieder. Genau. Selber nochmal wiederholen, was man gerade schon gesagt hat. Und zwar, was sind so deine, es ist vielleicht ein bisschen plakativ gesagt, aber so deine Top 3 Lerntechniken. Also das Publikum, was dazu hört, ist großteils erwachsen, ja, also tendenziell zumindest 16 aufwärts, sagen wir so, also jetzt nicht für Volksschulkinder, aber so für erwachsene Leute. Was sind also deine Top 3 Prinzipien oder Lerntechniken, vollkommen egal, eins von den zwei, wo du sagst, okay, das bringt wirklich jemanden weiter?
Naja, also zum ersten einmal ist eine der einfachsten und der faszinierendsten Geschichten die ABC-Liste. Mhm. Wobei man sie nicht nur als ABC-Listen nehmen darf einfach, ja. Sondern, aber vielleicht kann ich ganz kurz in ein paar Minuten schildern, was heute passiert ist im Englischkurs, ja. Also lauter erwachsene Leute, sie kennen die Technik ABC-Liste nicht. Wir haben uns entschieden, dass wir übers Essen einmal eine machen. Obwohl das mit Englisch ja nichts zu tun hat, aber einfach, damit sie die Technik kennenlernen. Mhm. Und die waren, erste Frage kommt sofort einmal, ja, wie Essen gemeint? Was, alles, was zum Essen ist oder sonstiges? Habe ich gesagt, stopp, beantwortet ich nicht, was euch zum Essen einfällt. Punkt. Ja. So, dann haben sie geschrieben, dann haben sie austauscht, dann sind sie zum Diskutieren gekommen. Und jetzt war Folgendes. Die einen haben geschrieben, Abendessen, Menü, mehrere Gänge und aber auch verschiedene Speisen und Essen. Die andere hat sich wieder nur aufs Essen festgelegt, was sie halt speziell gern isst. Die nächste hat Kräuter recht gut kennt. Und dann sind die beieinander gesessen und haben ausgetauscht. Es war einfach faszinierend. Und da jeder hat gesagt, ma super, ah ja, das Lokal ist auch noch ein gutes, das passt ja auch zum Essen dazu. Und man hat gemerkt, wie auf einmal alles immer weiter wird. Und da geht es nur um einen Austausch. Das ist zum Beispiel auch ein wichtiges Prinzip. Und darum darf man nicht sagen, ABC-Listen und ich schreibe einfach ABC-Listen, sondern der Austausch ist so wichtig. Und der Austausch ist überhaupt ein ganz wichtiges Prinzip im Lernen. Das finde ich ja auch wieder im Wissensquiz-Spiel. Ne?
Vielleicht trotzdem ganz kurz für die ABC-Liste noch nicht kennen und ist ja doch sehr zentral. Ganz kurz in ein paar Sätzen erklärt, was ist das eigentlich? Was macht man da?
Okay. Die ABC-Liste ist mehr oder minder ein Blatt Papier, auf dem ein ABC vorgegeben ist mit Zeilen dazu. Man wählt ein Thema aus und zu diesem Thema sollen Erwachsene circa 90 Sekunden lang einmal sich Notizen machen. Wesentlich bei der ABC-Liste ist, dass man es nicht von A bis Z einfach durchaus füllen soll, sondern einfach überall dort, wo einem zum Thema was einfällt, das Wort notiert. Es kann nicht sein, dass beim S, das ist ein Buchstabe, der sehr häufig vorkommt, 5 Wörter stehen, beim X gar nichts, beim A 3 Wörter, beim C wieder nichts. Ganz egal. Also ich setze ein, wo mir etwas einfällt. Punkt. Mehr brauche ich nicht. Ja? Das ist einmal das Sammeln. Das nächste ist, dass man paarweise zusammengeht und dann voneinander abschreibt. Und beim Abschreiben voneinander kommt man ins Gespräch über die Thematik. Jeder hat andere Zugänge, andere Sichtweisen, andere Schwerpunkte. Anderes Wissen, das wird dann auch mit ausgetauscht.
Und das Spannende finde ich auch bei der ABC-Liste, also die Technik ist ja wirklich so einfach, dass man es nicht glauben kann. Das ist das Problem bei vielen. Genau. Beim anderen Podcast, wo es um die Kunst der Selbstbeeinflussung geht von mir, manche Dinge sind ja wirklich ganz, ganz, ganz primitiv. Ja. Man muss es halt dann machen.
Richtig. Und das bei der ABC-Listen gibt es aber natürlich 20 Techniken, die Vera entwickelt hat. Das muss man dazu sagen,
genau, da
wie man sie anwenden kann.
Ja,
aber das kann man ja sicher wo noch lesen.
Ja, da kann ich, werde ich schreiben, auch für die gleich verlinken. Ja. Okay. So, dann zweite, Nummer zwei.
Also Nummer zwei würde ich sagen, ist das Wissensquiz-Spiel. Weil es einfach auch so Technik ist, wo man sich wirklich mit Texten ganz intensiv auseinandersetzt, ohne sie stur von vorn nach hinten und von hinten nach vorne zu lernen. Mhm. Weil der Hintergrund ist der, wenn ich zu einem Text eine Frage bilden kann oder zu einer Antwort, die ich im Text finde, eine Frage bilden kann, dann habe ich den Text schon mal wirklich sinnerfassend gelesen. Sonst kann ich das gar nicht. Das ist einmal das Erste. Ich habe zum Beispiel für mein Studium gelernt mit ABC-Listen und mit Wissensquizspielen. Mhm. Das war also das, was ich wirklich als Grundlagen für die Literaturgeschichten und für alles andere, was ich zum Beantworten gehabt habe, verwendet habe. Und dann
vielleicht ganz kurz, damit man sich das vorstellen kann. Du hast dann für Studium musst zum Beispiel Literatur lesen.
Ja.
Wie gehst du konkret vor? Vielleicht so ganz kurz, mhm. einmal einfach,
damit genau. Ja. Also ich bin konkret einmal so vorgegangen, bei der Pflichtliteratur bin ich einmal hergegangen und habe kapitelweise, ich habe einmal zunächst Blitz lesen gelernt. Das muss ich auch dazu sagen. Das ist auch eine ganz wichtige Technik, die die Vera auch vielfach angewandt hat, weil sonst weiß ich nicht, auf 500 bis 600 Bücher pro Jahr kommen, die sie dazu gelesen hat. Ja. Mhm. Also bin ich hergegangen und habe einmal die Fachliteratur, die vorgeschrieben war, habe ich einmal Blitz gelesen. Dann habe ich Kapitel für Kapitel ABC-Listen gemacht. Mhm. Also immer, wenn ich ein Kapitel gelesen gehabt habe, habe ich ABC-Listen dazu gemacht. Mhm. Habe dann im Nachhinein, wenn mir vielleicht noch später was eingefallen ist, auch immer wieder ergänzt. Dann habe ich versucht, aufgrund der ABC-Listen zu rekonstruieren, was in dieser Fachliteratur drinnen steht. Ist mir das gelungen, war es okay, ist nicht gelungen, habe ich dann ein Wissensquiz noch nachgeschossen.
Ah, ja.
Mhm. Das Wissensquiz habe ich hauptsächlich für die Wahlliteratur angewandt, weil das ja was war, was man ja gegen ist da noch. Und da habe ich, da liest man eben einen Text vor, also ich lese zum Beispiel auch wieder ein Kapitel von einem Buch. Ich formuliere dazu 4, 5 Fragen, wo es ganz klare, eindeutige Antworten gibt. Notiere aber dazu auch meine Meinung, wenn es ist. Mhm. Passt das dazu, passt nicht dazu? Kann ich mit dem nicht? Ja? Diese Fragen...
Sehr interessant, das ist ja im Schulsystem nicht gang und gäbe, dass man also, zu der echten, richtigen Antwort dann aus der Meinung auch noch...
Aber ich sage es immer dazu, also wann immer ich auch im Volksschulbereich Wissensquiz mit den Kindern spiele und sie haben ein Buch als Grundlage oder einen Text, weil den hat man ja, dann sage ich immer, bitte sagt es, in diesem Text steht. Mhm. Das muss nicht unbedingt hundertprozentig richtig sein. Mhm. Ja, das ist auch eine ganz wesentliche Sache, diesen kritischen Blick drauf zu schulen. Ja,
genau, ja. Mit dieser Einführung, mit dieser wirklichen Sprachschulung in diesem Text steht, und wenn man das immer wieder sagt. Ja.
Okay. Ja, dann guckt man drauf, okay, in dem Text steht es, aber wer sagt, dass nicht woanders anders steht? Mhm. Ja, und das geht es auch. Ja? Und
es ist eben... Das würde mich gerade interessiert. Hast du da einmal bei Ex-Schülern, also bei Schülern, die bei dir waren, die das so gelernt haben, die jetzt erwachsen sind, also es wäre sehr spannend für mich jetzt, sind die... medienkritisch, also was Zeitungen und so angeht, oder generell Radio, Fernsehen und so weiter.
Also Untersuchungen habe ich keine gemacht. Mhm. Aber ich habe aus manchen NMS, also neuen Mittelschulen, wo es nachher hinkommen sind, oder auch aus Gymnasien haben wir die Rückmeldung gekriegt, also speziell die, die von der Frau Schuster wirklich rein nach Pippenbild geschult worden sind, dass die gerade im Lernen und bei Referaten oder in diesen Lerngegenständen oder Realien, wie immer du sie nennen willst, ganz, ganz eigenständig waren und ganz offen für unterschiedliche Zugänge. Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht wissenschaftlich aufbereitet. Mm,
ja, erfahrungswert.
Mhm. Ja.
Okay.
Ja, und dann gehe ich her und sammle die Quizfragen auf der Vorderseite und die Antworten auf der Rückseite eines Blattes. Und zwar aus dem Grund, weil nachher gehe ich wieder her und lies mir einmal die Frage vorne und ich suche nicht sofort die Antwort drunter, sondern ich mache mir Gedanken über die Frage, versuche das zu klären, zu formulieren und dann drehe ich erst um und kontrolliere mehr oder minder, hat das so passt oder habe ich das anders gesehen zu dem Zeitpunkt oder ist das, was wesentlich ist, auch wirklich drin.
Okay,
und da gibt es einen ganz einen tollen Trick, wenn vieles zu lernen ist und wenn mehrere Studierende beieinander sind, zum Beispiel 80 Seiten sind zu lernen. 80 sind eh nicht viel für einen Studierenden, aber man geht einmal von dem aus. Und es sind 4 Personen. Da macht jede Person zu 20 Seiten ein Wissensquiz-Spiel. Mhm. Und dann spielen sie es miteinander in der Runde.
Ja, super. Mhm. Kooperatives Lernen, ja.
Genau. Ja, sehr spannend. Ja, da kommt wieder was zusammen. Da kommt wieder der Norm Green dazu. Ne? Also es gibt viele Leute, die ähnliche Sichtweisen haben und die sich dann ergänzen. Also ich würde auch da einen Clippert nicht ausnehmen, weil ich habe also einen Kollegen, mit dem ich sehr viel mache gemeinsam, und der ist Clippert ausgebildet. Und wir haben einfach jetzt Seminare gehalten, wo wir Clippert und Birkenbill übereinander gelegt haben. Ja, also diesen Expertenrundgang zum Beispiel, da passt das Wissensquiz dazu. Ja. Oder der Clippert hat ein Laufdiktat, das ist aber nicht so, wie man es in der Volksschule macht, wo man einen Zettel aufhängt und man macht das für Rechtschreibung oder so, sondern Laufdiktat heißt, ich habe einen Text mit einem Inhalt, den ich mir merken soll, ja, und kriege dazu Fragen gestellt und laufe eben zu dem Text hin und suche mir die Antwort von der Frage da raus. Und wenn man das kombiniert mit einem Wissensquiz im Vorfeld, wo ein Katalog entsteht mit Wissensquiz-Fragen und auf der Rückseite die Antworten, und ich nehme dann nur die Fragen raus und gebe die wiederum den Schülerinnen und Schülern oder den Lernenden, egal welchen Alters, und sie versuchen die Fragen eigenständig zu beantworten, klappt es nicht, habe ich einen Text wo hängen, laut Clippert, lauf dorthin und lies mir das, was mir fällt, und schreibe es in den Text dazu. Ja, ich meine, besser lernen kann ich nicht mehr.
Okay, das ist praktisch die mögliche Methode Nummer 3, die du empfehlen würdest.
Genau.
Sehr schön, ja, cool. Ja, fein. Jetzt vielleicht abschließend würde mich noch interessieren, hat es in deinem Leben irgendwas gegeben, jetzt unabhängig von, jetzt haben wir viel über Schule, über Lernen, Lernen gelesen, gehört, aber also, du hast ja noch viel mehr gemacht in deinem Leben. Gibt es irgendeine Phase, wo du sagst, die war besonders schwierig und genau deswegen, weil sie schwierig war, habe ich besonders viel daraus gelernt, jetzt auf dein ganzes Leben bezogen, ja? Also von der Kindheit bis heute und auch unabhängig von Schule, gibt es so einen, wie nennt man das, diesen Tipping Point, die Welt dann auch auf einmal irgendwie anders ausschaut.
Ja, wie mein Vater gestorben ist. Da war ich 16. Und er ist mehr oder minder, am Samstag ist er zusammengebrochen und am Sonntag ist er gestorben.
Boah.
Und da bin ich mehr oder minder, würde ich sagen, von einem Tag auf den anderen erwachsen geworden. Das war schon ein Schlüsselerlebnis.
Ja. Das heißt, du warst damals, 16?
16, okay, ja.
16, ja. Bist von heute auf morgen praktisch mit deiner Mutter?
Mit meiner Mutter allein, ich bin ein Einzelkind, also wir waren praktisch allein auf der Welt dann miteinander. Und das war nicht so einfach, ne? Weil er war natürlich auch sehr jung, also er war gerade 46, ne? Also so also von dem, was das Haus war, noch nicht einmal ganz fertig. Ja?
Oh, okay.
Und ja, aber wir haben es schon geschafft.
Das heißt, du hast das Haus dann fertig gebaut? Also
nein. Okay. Es ist so gewesen, also dass meine Mutter dann praktisch schon noch ein paar Sachen fertig gemacht hat. Manches ist dann einfach so geblieben und ist dann erst in den nächsten Jahren dann langsam aufgebaut worden. Darum bin ich ja auch damals, einerseits habe ich einen Frust gehabt von der Matura und andererseits habe ich mir gedacht, ja, wenn ich irgendwas verdiene, schadet das ja nicht. Ne? Da haben wir dann schon einiges noch geleistet, auch miteinander. Meine Mutter ist ja auch arbeiten gegangen, ne? Also so ist es ja nicht. Aber wie gesagt, das Haus war dann mehr oder minder schon fertig, ja. Wie ich dann auch geheiratet habe im 79er Jahr. Und jetzt haben wir wieder umgebaut, mein Sohn und ich, jetzt haben wir es vergrößert. Jetzt sind zwei Wohnungen draußen.
Ja. Schön, super. Und ganz kurz, deine Mutter, was hat die gemacht? Oder was hat die, was ist, was?
Meine Mutter war gelernte Schneiderin und war also ganz lange Jahre bei mir daheim, also bis ich 12 war, bis wir nach St. Florian übersiedelt sind. Ich bin mehr oder minder als Kind in Untermiete aufgewachsen, in zwei Räumen mit meinen Eltern. Also wir haben bei einer anderen Dame, der die Wohnung gehört hat, haben wir mehr oder minder zwei Räume gemietet gehabt, Bad und Klo und Küche waren in Mitbenutzung. Also es war eigentlich ein ganz beengte Situation. Mhm. Und meine Eltern waren also beide, wenn man sagt, Facharbeiter, gelernte Facharbeiter. Mein Vater war in der Föst als Schweißer tätig und hat dann auch mit 40 Jahren nur einmal angefangen zu lernen. Der war ein bisschen ein Spätzünder in der Richtung und hat dann Meisterprüfung gemacht und war dann sehr gefragt, wenn es also um Seminare gegangen ist, die er gehalten hat im praktischen Bereich und auch wenn es so spezielle Sachen waren, weil er sehr genau war. Also da haben sie einmal die Föst was gemacht für eine Weltausstellung, so ein Ausstellungsstück und das hat dann ganz kompliziert verschweißt werden müssen, also für das haben sie dann alle geholt. Aber also meine Eltern waren, ja, früher haben wir gesagt, naja, gut, wenn ein Arbeiterkind so quasi ins Gymnasium geht, naja, das schafft das wäre so in der Richtung, ja. Also ich komme zwar aus einfachen Verhältnissen, aber ich habe einmal zu Vera gesagt, Vera, ich bin ja auch Arbeiterin gewesen. Nein, hat sie gesagt, aber du kommst aus keinem bildungsfernen Haus. Du kommst aus einem bildungsnahen Haus. Und da hat sie recht gehabt. Ja. Also man darf da nichts irgendwie verknüpfen, was nicht zusammengehört. Also es kann eine einfache Familie bildungsnah sein.
Mhm. Ja. Sehr schön. Ja, jetzt wäre für viele Zuhörer noch interessant, wo findet man dich im
Netz?
Genau, ja, genau.
Ja, also man findet mich ganz schnell unter www.lernmobil.at.
Mhm. Und du hast eh schon angesprochen, also ihr habt gerade aktuelle Projekte, Practitioner, also ich sage jetzt Birkenbiel Practitioner, auch wenn es nach Birkenbiel ist, aber den Birkenbiel Practitioner, der startet im Juni 2018.
Am 9. Juni startet wieder einer. Wir sind noch ein bisschen am Suchen, weil leider Gottes ist uns da was ein bisschen zusammengefallen. Wir hätten mit dem Bildungshaus Franziskus in Ried was gehabt. Da haben sie aber jetzt kurzfristig mehrere Leute abgemeldet, sodass für sie die Teilnehmerzahl nicht mehr stimmt. Und nachdem aber viele aus dem Bereich Ried im Innkreis sind, haben wir gesagt, naja, wir suchen jetzt noch und dadurch fangen wir da jetzt ein bisschen verspätet an, suchen jetzt am Seminarplatz, also wo die Leute dann nicht so weit fahren müssen.
Und für alle, die das später hören, ihr macht es wahrscheinlich eh so ungefähr einmal im Jahr.
Meistens einmal im Jahr, genau. Einfach auf der Website wieder schauen. Ich bemühe mich immer, die letzten Practitioner habe ich das Foto leider noch nicht rein da. Das ist aber ein bisschen ein Schwachpunkt bei mir. Aber sobald es was Neues gibt, wieder was ausgeschrieben ist. Also am 9. April jetzt halten wir ein Sprachenseminar. Das ist ein eintägiges Seminar. Das ist allerdings schon voll ausgebucht. Habe ich auch gleich geschrieben, weil da waren ja schon im Vorfeld so viele Interessenten da, dass ich es gar nicht ausgeschrieben habe offiziell. Aber sollten da Interessenten sich melden, dann kann ich mir vorstellen, dass wir zum Beispiel im Herbst oder spätestens im Winter dann 2019 gleich wieder wo ans startet.
Ah ja, das heißt, wenn man irgendwie interessiert ist, dann kann man
auch mal wieder gehen. Genau, es gibt einen Link, wo man sich also auf der Website anmelden kann, aber es gibt auch, es ist auch angegeben, die Internetadresse, also die E-Mail-Adresse lernmobil@gmx.at. Also man kann beide Möglichkeiten nutzen, zu kontaktieren und dann auch zu fragen. Es steht auch meine Telefonnummer drauf, also man kann mich auch gerne anrufen.
Okay, super. Und zuletzt würde mich noch interessieren, ob du jemanden kennst, der noch lebt und der hier interviewt werden könnte, wo du sagst, das wäre spannend, wenn andere Menschen von der Lebensgeschichte von dieser Person ein bisschen was erfahren würden. Fällt dir da jemand ein?
Naja, die Frage ist jetzt, das muss nicht wieder unbedingt Birkenbiel sein, vermutlich.
Nein, also ganz wirklich inspirierende Menschen, vollkommen frei. Ja. Einzig Deutsch sprechen und lebend, das wären so meine zwei Kriterien.
Ah ja, ich konnte mir schon vorstellen, in Repetz Andria.
Repetz Andria.
Ja, Repetz, also R-E-P-E-C hinten. Mhm. Und Andria schreibt man eigentlich Andri und ein J und ein A.
Was macht der?
Das ist der junge Mann, von dem ich da erzählt habe, der also die Regieassistenzgeschichte gemacht hat und der macht jetzt im Moment ganz ein spannendes Projekt, nämlich Mehrsprachigkeit mit Hilfe so quasi von Theaterspielen, von Sequenzen, von Betrachten zum Beispiel von Wort Ähnlichkeiten wie Kissen und Kiss. Ja, also so Geschichten und das darstellend. Also da hat er ganz, ganz gute Geschichten. Er macht auch viel in Theaterpädagogik immer wieder. In Linz, im Ramsau-Gymnasium hat er da schon mehreres gemacht. Also der hat da ganz spannende Zugänge, sage ich jetzt auch einmal, zu einer Form des Lernens und Arbeitens. Mhm.
Ja, super. Liebe Roswitha, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, auch dir.
Danke. War sehr spannend. Ich werde alles verlinken, ich habe alles mitgeschrieben und wegen Büchern, falls da noch was ist, unterhalten wir uns noch, dann werde ich das noch unten verlinken. Mhm. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank und auf bald einmal.
Ja, du und im Bauer schicke ich dir weiter, gell?
Super.
Okay, gut. Ciao. Tschüss.
So, ich bin's nochmal ganz kurz. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib am besten eine Bewertung ab bei iTunes. Dann sorgst du dafür, dass auch mehr andere das sehen können, dass die Wichtigkeit dieser Menschen, die hier interviewt werden, höher gesehen werden für iTunes oder wo auch immer du bewertest. Und dann verteilt sich das schneller und mehr Leute sehen das. Wenn du mehr zu den Folgen hören möchtest, dann like mich einfach auf Facebook oder tritt einfach der Community bei. Es gibt eine Facebook-Gruppe, die Kunst der Selbstbeeinflussung. Und ist alles in den Shownotes verlinkt, auch wenn du meinen Newsletter abonnieren willst für mehr Infos, für mehr Material, dann einfach den Newsletter abonnieren. Du findest alles dafür in den Shownotes. In diesem Sinne, hab einen erfüllten Tag und bis dann. Ciao.